Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Anspruchsvoller Journalismus, spannende Kontroversen, erstklassige Reportagen und das alles im übersichtlichen Layout der Berliner Zeitung.
Ja, das war jetzt keine Zusatzwerbung, um die Gebühr zu senken, sondern ein uralter Spot der Berliner Zeitung, nicht ohne Grund jetzt eingespielt. Das war noch zu einer Zeit, als die Berliner Zeitung Grune und Jahr gehörte, also mindestens 8 Jahre her. Und Frage geht jetzt an Steffen Grimberg, der Printexperte der Taz. Ist mein Eindruck richtig? In letzter Zeit hat man also sehr wenig Werbung von der Berliner Zeitung wahrgenommen.
Das ist absolut richtig. Der Montgomery-Konzern, dem die Berliner Zeitung ja bis vor kurzem gehörte, hat da die Marketingausgaben sehr, sehr gesenkt, sodass eben einfach die großen Werbeschlachten der letzten Jahre, die noch unter Grüner und Jahr liefen in Berlin, nicht mehr stattfanden und man von der Berliner Zeitung nicht mehr so viel gehört hat.
Das kann anders werden, deswegen heute herzlich willkommen zum Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 28. März zu einem Art Printgipfel. Es geht um die Berliner Zeitung, um den Berliner Verlag, natürlich auch um Holzbrink, da gab es in dieser Woche auch Schlagzeilen, und dann gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft der Zeitung, alles das hier im Medienmagazin natürlich.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Coldplay im Radio 1 Medienmagazin. Live in Technicolor. Wir sind live in Stereophonie, das werden Sie auch gleich hören bei den nächsten beiden Interviews. Die sind stereophon aufgenommen, das ist vielleicht aber gar nicht so interessant. Viel interessanter ist, was die beiden Protagonisten zu sagen haben, Alfred und Konstantin Neven-Dumont. Das sind ja die Käufer des Berliner Verlags. Die Meldung ging in dieser Woche über die Ticker und die beiden Herren stellten sich auch der Belegschaft in Berlin vor. Ich schlich mich so ein bisschen in die Betriebsversammlung hinein und griff die beiden Verleger, das muss man ja in dem Fall sagen, ab, weil der Ex-Besitzer des Berliner Verlags war ja eine sogenannte Heuschrecke, ein Finanzinvestor, und man war richtig erleichtert in der Belegschaft, dass nun wieder jemand das Ruder übernimmt, der auch die Zeitungen selber liest, die er herausgibt. Das war bei David Montgomery wohl offensichtlich nicht so. Auf alle Fälle gab es eine Betriebsversammlung, die geprägt war von viel Freude, viel Emotion, viel Pathos. Und hören wir doch erstmal rein in das Interview, das ich führte mit Alfred Neven-Dumont, der ja schon vor 3 Jahren zu den Bietern des Berliner Verlags gehörte, da leer ausging. Ich fragte ihn, was ihn denn an diesem Verlag, den Berliner Verlag, reize.
Nein, ich wollte ja schon für früher, damals schon am Anfang, 1990, ja am Anfang. Das hat halt zweimal nicht geklappt. Was der Reiz ist, ich meine zweierlei. Ich meine, natürlich Berlin. Vor knapp 19 Jahren konnte man wissen, dass das eine Bedeutung gewinnt. Dass aber diese Bedeutung gewinnen würde, in politischer, kultureller, sozialer, in jeder Hinsicht, konnte man nicht aussehen. Und das Zweite ist diese Zeitung natürlich, oder diese Zeitungen. Das liegt auf der Hand.
Mhm. Haben Sie jetzt etwas ganz Bestimmtes mit den beiden Zeitungen vor? Oder lassen Sie sie entwickeln und sagen, ich habe Vertrauen zu euch?
Nein, wir wollen schon tätig mitwirken. Ich meine, das wurde ja erst in der Vollversammlung und dann mit den Redakteuren ganz deutlich, dass wir unsere Möglichkeiten jetzt wieder voll nutzen, dass uns Hauptanliegen ist es, die Qualität dieser Zeitung zu steigern. Das liegt ja auf der Hand und das auch in schwierigen Zeiten.
Wie ist Ihr erster Eindruck, nachdem Sie nun auch die Belegschaft kennenlernen konnten?
Also, wenn Sie so an mich fragen, wenn überhaupt, dann zu positiv, weil was so gut anfängt, kann ja vielleicht gar nicht nur gut enden. Also, es war ja schon, ich habe das ironisch natürlich gemeint, ein Stück Weihestunden. Also, es ging ein kleines England durch den Raum. Also, hier ist irgendwas im Begriffe zusammenzukommen.
Alfred Neven-Dumont Schauberg, nein, das ist die Mediengruppe, Neven-Dumont Schauberg, der Patriarch wird am Sonntag 82 Jahre alt. Hat er eigentlich überhaupt noch was zu sagen, außer den guten Geist zu spielen? Steffen Grimberg, Taz-Medienjournalist, Printexperte.
Natürlich. Also Alfred Neven-Dumont ist mit Sicherheit der weiterhin bestimmende Konzernpatriarch. Alle wesentlichen Entscheidungen trifft er mit. Er hat sich aus dem Tagesgeschäft, dem ganz klassischen operativen Tagesgeschäft in den letzten Jahren natürlich etwas zurückgezogen. Aber nein, so eine wichtige Entscheidung wie hier der Eintritt beim Berliner Verlag und natürlich jetzt auch die Frage, wie geht es weiter mit der gesamten Zeitungsgruppe, ist ja in Frankfurt, in Köln, in Halle an der Saale aktiv. Da wird er mitreden, das ist ganz klar.
Ich habe festgestellt, er war so der Good Guy und sein Sohn Konstantin, Neven-Dumont, 39 Jahre alt, der auch mit zur Betriebsversammlung kam, hat das immer so ein bisschen relativiert, was sein Vater gesagt hat, weil er offenbar ja auch der Mann der Zahlen ist, ganz genau gucken muss. Welche Rolle spielt Konstantin?
Naja, wie Sie schon sagen, er ist eben der Mann fürs operative Geschäft. Er muss die Zahlen liefern. Alfred kann sich da schon den etwas philosophischen Überbau eher leisten und sich dem hingeben. Er schreibt ja auch Bücher. Und für Konstantin Neven-Dumont, der ja immer im Schatten des Vaters stand, so ein wenig in den letzten Jahrzehnten, ist das jetzt hier die ganz große Chance, nach vorne zu kommen und zu zeigen, dass er eben auch ein echter Dumont aus alten Schrot und Korn ist sozusagen und diese Gruppe nach vorne bringen wird.
Hören wir mal, was er zu sagen hat. Er stellt sich selbst vor.
Ja, mein Name ist Konstantin Neven-Dumont. Ich bin Unternehmer, Verleger, Manager, Journalist, aber auch Fernsehmoderator, Blogger. Das sind alles meine Tätigkeitsfelder.
Nun, das ist ja eine Zeit, wo man eigentlich eher Zeitung verkauft als Zeitungen kauft, weil die Wirtschaftskrise schlägt zu und auch die Papierzeitung an sich nicht mehr so der Kassenschlager ist. Alles stürzt sich aufs Internet und man versucht hektisch in den USA zum Beispiel, gibt es Städte, die sind zeitungsfrei. Warum interessieren sich trotzdem gerade in dieser Zeit für eine Papierzeitung oder für Papierzeitungen?
Naja, so ganz zeitungsfrei sind die auch in Amerika noch nicht. Es ist so, dass die Tageszeitung auf Papier hat auch noch gewisse Vorteile gegenüber den elektronischen Medium. Es ist ein wirklich analytisches Medium, ein Hintergrundmedium, auch die Haptik des Papiers. Ich sage nicht, dass man sich auch elektronisch gut informieren kann, aber die Lektüre einer Tageszeitung, das wissen wir auch aus Studien, diejenigen, die das tun, sind in ihrem jeweiligen Beruf auch erfolgreicher als die Nicht-Tageszeitungsleser. Das muss auch noch bekannter gemacht werden, die Vorteile, die so ein Medium bietet. Wir müssen natürlich auch uns immer wieder selbstkritisch hinterfragen, was müssen wir noch anders machen, was müssen wir noch besser machen, wobei gerade M. Dumont Schauberg natürlich auch sehr stark in die digitalen Medien investiert, neben den Print-Tageszeitungen. Das ist aber das, was wir können und wir glauben, dass wir auch eine Zukunft haben.
Welche Zukunft hat die Berliner Zeitung und der Berliner Kurier? Weil der Investor David Montgomery hat ja vorrangig, so haben wir es auch hier dokumentieren können, Rendite herausgepresst geradezu und das Blatt oder die Blätter nicht weiterentwickelt. Was haben Sie mit den beiden Zeitungen und auch mit der Zeitschrift Tipp Magazin vor?
Also Gewinnmaximierung gehört nicht zu unserer Unternehmensphilosophie. Wir wollen vor allen Dingen mit guten Zeitungen auch zur Förderung der Meinungsbildung, sprich der Demokratie vor Ort beitragen. Es ist ja auch eine gewisse Politikverdrossenheit in der Bevölkerung zu spüren, diese Ohnmacht, dass man im Prinzip nichts verändern kann. Wir glauben, das ist anders, da kann man viel tun. Da wollen wir letztendlich auch diese Zeitung in Zukunft hin entwickeln, auch den Menschen zu zeigen, es macht Sinn, sich auch einzumischen, auch was die Meinungsbildung angeht, und sich eben nicht aus dieser Meinungsbildung zurückzuziehen. Für uns war es natürlich jetzt am Anfang erstmal wichtig, auch Vertrauen hier zu gewinnen. Die Kollegen und Kolleginnen der Berliner Zeitung und auch des Kuriers kennen uns noch nicht. Und im nächsten Schritt werden wir dann uns gemeinsam mit denen hinsetzen und auch Konzepte entwickeln, wie wir uns diesen neuen, auch elektronischen Herausforderungen dann stellen.
Wer ist eigentlich wir? Haben Sie schon konkrete Personalvorstellungen? Es gibt so Gerüchte im Blätterwald, schon ganz konkrete Namen werden genannt, die hier letzten Endes ihre Interessen wahrnehmen als Chefredakteur oder Geschäftsführer?
Das kann ich Ihnen jetzt so noch nicht sagen. Wir haben natürlich jetzt zunächst mal Frau Ferle, die ja auch von der Berliner Zeitung ursprünglich kam, als stellvertretende Chefredakteurin. Sie wird jetzt zunächst auch mal dann die Redaktion kommissarisch leiten. Und alles andere kann man auch erst dann verkünden, wenn es entsprechend formell besiegelt ist.
Aber Sie kennen es ja selber als Journalist, da wo ein Fragezeichen steht, ist dann schnell mal die Fantasie und die Spekulation am Werke. Insofern gibt es auch Vorstellungen von Kollegen, in den Printmedien veröffentlicht, die dann meinen, es wäre geradezu logisch, Frankfurter Rundschau und Berliner Zeitung durch einen einzigen Chefredakteur zu leiten, zum Beispiel durch Uwe Vorkötter, der ja auch die Berliner Zeitung kennt. Kann man sich das bei Ihnen im Hause vorstellen? Sind das realistische Vorstellungen, die man nun diskutiert mit den Redaktionen, oder ist das eher abwegig, sowas zu denken?
Also zurzeit ist das nicht unser favorisiertes Modell. Wir haben ja auch
aber
eben
es ist eins.
Von den alle möglichen Modelle sind vorstellbar. Nur wir haben ja auch gerade eben noch mal von den Kollegen und Kolleginnen unten gehört, wie wichtig es ist, dass so eine Zeitung wie die Berliner Zeitung beispielsweise auch eine eigene Seele behält, eben samt Redaktionsleitung, samt Newsdesk und samt auch dem Team, was dazu gehört, um sozusagen auch den Geist dieser Stadt auch entsprechend dann so auf die Straße zu bringen, wie es vermeintlich dann hier auch in den potenziellen Leserschaften dann gut ankommt. Und da sind die Märkte eben doch sehr unterschiedlich, auch Frankfurt oder auch Berlin oder Köln, Sachsen-Anhalt, da wo wir aktiv sind. Wir glauben dennoch, dass es redaktionelle Synergiepotenziale gibt, nämlich in den Bereichen, wo diese Sensibilität für den jeweiligen Ort nicht so stark ausgeprägt ist. Beispielsweise im Modethema oder in anderen Themen ist da sicherlich einiges vorstellbar. Das wollen wir aber aus der Dümo-Gruppe nicht den Redaktionen diktieren, sondern die Redaktionen werden hier gemeinsam mit ihren Schwesterzeitungen in diesen anderen Metropolen auch Konzepte entwickeln, die wir dann prüfen werden und dann gegebenenfalls auch umsetzen. Wir wissen ganz genau, dass es schwierig ist, gegen den Willen einer Redaktion irgendwas durchzusetzen. Wir sind hier, um die Kolleginnen und Kollegen auch mitzunehmen, so dass die dann eben auch hochmotiviert arbeiten. Gerade Redaktionen leben ja von der Kreativität. Und wir wollen alles dafür tun, dass diese Kreativität in Zukunft eher noch gesteigert wird, als dass es problematisch wird und dann eben auch nicht zu dem gewünschten Ergebnis kommt, was wir gerne haben, um den Markt auch entsprechend professionell zu bearbeiten.
Aber Sie wollen auch Geld verdienen. Gibt es bei Ihnen eine konkrete Vorstellung über die Rendite und wie lange Sie den Atem haben, hier Hoffnungen zu erfüllen und Wünsche zu erfüllen und erstmal so das Geschäftliche hinten anzustellen?
Es ist natürlich so, dass wir aus der Gesamtperspektive des Gruppenunternehmens kommen, dass wir auch einzelnen Töchtern, die natürlich perspektivisch schon auch schwarze Zahlen schreiben müssen, um auch bei uns ist es also traditionell so, dass die Gewinne zu 70% nach Steuern auch wieder ins Unternehmen reinvestiert werden. Deshalb sind Gewinne eben auch so wichtig, um auch in neue Technologien, in neue Geschäftsfelder dann zu investieren. Also wir können uns nicht leisten, dauerhaft in die roten Zahlen zu geraten. Da muss man natürlich dann auch entsprechend unternehmerisch handeln. Aber so, dass also die Qualität der Produkte beispielsweise da nicht drunter leidet.
Harmonie, zumindest nach außen hin. Wir werden mal kurz mit dem Schulgast Steffen Grimberg besprechen, inwieweit die ganzen Träume und Vorstellungen realistisch sind. Not fair, aber ich finde, es war sehr fair, diese Übernahme des Berliner Verlags, weil sie begleitet war von gegenseitigem Respekt und man hat sich nicht nur Artigkeiten ausgetauscht, sondern man spürte, es ist Aufbruch beim Berliner Verlag. Steffen Grimberg, inwieweit ist denn tatsächlich im Hintergrund, wer die Zeitung besitzt, entscheidend für ein Printprodukt? Also die letzten 3 Jahre, muss man sagen, haben die Kollegen dort ziemlich unter diesen Umständen gelitten, aber man spürte es doch nicht. Es war professionell bis in die letzte Zeile hinein.
Es war professionell bis in die letzte Zeile hinein und man muss den Kolleginnen und Kollegen der Berliner Zeitung und auch des Kurier und auch der Hamburger Morgenpost, die fällt immer ein bisschen runter, die gehört ja mit zu diesem Deal, großes Kompliment machen.
Und der Tipp.
Netzzeitung
auch noch, jetzt haben wir sie alle.
Jetzt haben wir sie alle, wunderbar. Dass sie also unter diesen sehr, sehr schwierigen Umständen professionell sehr, sehr guten Journalismus gemacht haben. Klar ist nur, wenn das noch länger so weitergegangen wäre, dann wäre da, glaube ich, die Qualität doch irgendwann unwiederbringlich gesunken. Deswegen ist das in der Tat jetzt zu begrüßen, denn die Dumonts sind Verleger von, ich sagte gerade schon fast so etwas ironisch, alten Schrot und Korn. Das heißt, sie sehen eben die Umsatzrenditen nicht als das einzig Seligmachende. Sie reinvestieren Gewinne, das hat Konstantin ja auch selber gesagt, wieder in das Unternehmen. Und das ist in diesem Fall eigentlich nur zu begrüßen.
Aber ich sagte schon, Bad Guy, Good Guy in der Betriebsversammlung, also während Alfred doch im Prinzip, man spürte es förmlich, wie er diese Blätter liebt, die dort herausgegeben werden im Berliner Verlag, während Konstantin natürlich immer versuchte, realistisch zu sein. Also ob es einen Washington-Korrespondenten der Berliner Zeitung wieder geben wird, ist die Frage. Gewünscht hat man sich's auf dieser Versammlung, aber man muss auch bedenken, dass nicht jede Zeitung, die zur Dumont-Schauberg-Gruppe gehört, auch einen eigenen Korrespondenten haben kann. Also hier kann man nicht mehr Geld ausnehmen, als man einnimmt, und das wird weniger sein, denn die Finanzkrise wird auch an dieser Verlagsgruppe nicht vorbeigehen. Was ist denn deswegen zu erwarten von Neven Dumont?
Ich glaube, sie werden zuerst mal das machen, was weniger wehtut und was auch nicht so großen Trouble in den jeweils betroffenen Redaktionen hervorrufen wird. Das heißt, man wird zusammenarbeiten da, wo es sich ganz einfach anbietet. Sie haben ja schon Korrespondentenplätze erwähnt. Da wird es sicherlich demnächst Gemeinschaftslösungen geben. Das Berliner Büro der Frankfurter Rundschau wird vermutlich auch in irgendeiner Form zusammenarbeiten mit den entsprechenden Parlamentsreportern etc. pp. Der Berliner Zeitung. Das wäre jedenfalls ein logischer Schritt. Und ich würde mal fast behaupten, das sagt zwar jetzt im Moment niemand so gerne und gibt das jetzt schon zu, aber das ist ja längst in der Planung, nehme ich mal an. Denn klar ist auch, Dumont hat einen ganz ordentlichen Preis für diese Blätter bezahlt. Sie haben Helmut Hein, der ja auch mit ihnen in Köln zusammen die Kölnische Rundschau macht, mit 30% mit ins Boot geholt. Das heißt, er bezahlt etwas mit. Da hat man schon etwas gegen finanziert. Nichtsdestotrotz ist das aber ein Batzen, den eben auch so ein Haus wie Dumont erstmal stemmen muss.
Macht denn eine Netzzeitung dann noch Sinn in diesem Familienportfolio?
Natürlich, weil erstens, wer nicht online ist, ist sowieso schon tot. Und zweitens
wird. Aber sie haben doch alle ihre eigenen Homepages, die Zeitungen.
Natürlich, nur trotzdem, da wird sich eben auch viel Gemeinsamkeit entwickeln. Gucken Sie ein bisschen weiter in Westdeutschland, wo die Watz-Gruppe schon alle ihre Titel in einer einzigen großen Website, der Westen.de, zusammengeschoben hat. Das ist vielleicht ein möglicher Weg. Das heißt, wir werden einfach auch eine gewisse neue Aufgabenverteilung zwischen den Tageszeitungen und den Online-Portalen sehen. Das ist ja heute schon absehbar. Die Tageszeitungen sind eben nicht das Medium für die ganz top aktuelle News. Sie sind eben das Medium für Hintergrund, für Erklärstücke, für Analysen, für Kommentierungen, für Einordnung.
Ehe wir weiter diskutieren um die Zukunft der Zeitung, so ein bisschen uns herumranken um das 61. Forum Pariser Platz, das in dieser Woche stattfand, blicken wir nochmal zu Holzbrinck. Holzbrinck, ursprünglich ja interessiert gewesen an der Berliner Zeitung, musste die Berliner Zeitung dann an David Montgomery verkaufen, aber dazu gleich mehr, was Holzbrinck jetzt in dieser Woche für Schlagzeilen produziert hat.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Willkommen zum zweiten Teil des Medienmagazins. Zu Gast bei mir im Studio immer noch Steffen Grimberg. Er ist Taz-Medienjournalist, Printexperte kann man sagen, also das wandelnde Printlexikon. Deswegen gleich meine Frage in dieser Woche, Steffen. Gab es ja noch eine Meldung eines Verlagshauses, nämlich Georg von Holzbrinck Verlag. Aber auch Namen fielen wie Dieter von Holzbrinck und Stefan von Holzbrinck. Dieter von Holzbrinck, eigentlich 67, längst schon zur Ruhe gegangen im Jahr 2006, hätte den Tagesspiegel gekauft, das Handelsblatt und zu 50% auch die Zeit. Hat man sich da jetzt untereinander irgendwelche Pakete zugeschoben, um vielleicht steuerlich günstiger dazustehen? Oder was war der Hintergrund?
Naja, dröseln wir das mal auf. Georg von Holzbrinck heißt dort die Verlagsgruppe, und Georg von Holzbrinck, der hat sich tatsächlich zur Ruhe gegeben, den gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr. Dieter von Holzbrinck und Stefan von Holzbrinck sind zwei sehr ungleiche Halbbrüder. Der eine ist nämlich noch relativ jung, der andere, Dieter von Holzbrinck, eben schon etwas älter, also schon auch im Rentenalter. Dieter hatte sich 2006 aus dem gemeinsamen Verlag zurückgezogen, hatte eine eigene Stiftung gegründet und hat als Gegenleistung von seinem Bruder Stefan pro Jahr, man munkelt so, rund 20 Millionen Euro an Überweisungen erwartet, beziehungsweise bislang auch schon bekommen, um eben den Ausstieg aus dem Verlag, der dann von Stefan von Holzbrinck alleine geführt wurde, zu kompensieren. Und jetzt ist offensichtlich A passiert in der Finanzkrise, dass es eben für die Verlagsgruppe Holzbrinck auch nicht ganz so üppig weiterging. Stefan von Holzbrinck hat ja sehr aufs Internet gesetzt. StudiVZ gehört zu den großen Übernahmen der letzten Jahre durch Holzbrinck, was alles sehr erfolgreich läuft, was Teilnehmerzahlen angeht, aber eben längst nicht so gut läuft, was die
Verdienstleiter.
Wie das die Verdienstleiter angeht. Und jetzt ist
einschließlich Zoomer.de, ne?
Zoomer.de, eine anspruchsvollere Website für ja, journalistische Geschichten, ist schon wieder Geschichte, leider Gottes. Völlig richtig. Na, und jetzt ist eben die Sache offenbar auch so gewesen, dass das nötige Kleingeld fehlte und Dieter von Holzbrinck hat jetzt quasi im Gegenzug wieder einen Teil des Verlags zurückübernommen und da er immer so ein bisschen als der Mann der klassischeren Medien galt, also der Mann der Zeitungen, ist es völlig logisch, dass er jetzt den Tagesspiegel, die Verlagsgruppe Handelsblatt und mit Stefan zusammen dann die relativ erfolgreiche Zeit hat.
Außer, dass da jetzt nun möglicherweise aus der Georg von Holzbrinck Verlagsgruppe nicht mehr so ein Druck entsteht, Geldzahlungen zu leisten, was mag da noch der Hintergrund sein, warum die Reaktivierung eines ehemaligen Verlegers, der ja perspektivisch gesehen ja doch auch daran denken muss, auch dieses Amt mal abzugeben.
Naja, es gibt ja auch so schöne Sprüche wie Dieter von Holzbrinck habe sich jetzt genau die Art Medien zurückgekauft, die es noch so lange gibt, wie er noch lebt. Ganz so pessimistisch bin ich da aber nicht, was die Zeitung angeht. Ich glaube, es ist eher auch eine strategische Teilung jetzt. Stefan von Holzbrinck, ich sagte das gerade schon, eher online unterwegs, eher auf die neuen Medien setzen, vielleicht auch nicht mehr so richtig interessiert an den klassischen Zeitungen. Es gibt ja auch das Gerücht, dass die Regionalzeitungen, zu Holzbrinck gehört unter anderem die Lausitzer Rundschau, aber auch die Saarbrücker Zeitung, dass auch die vielleicht in absehbarer Zeit zum Verkauf stehen, denn sie gehören jetzt noch zu dem Teil von Holzbrinck, über den Stefan von Holzbrinck präsidiert. Das heißt, da haben wir anscheinend eine strategische Zweiteilung. Der eine geht in die elektronische, moderne Medienwelt vielleicht etwas stärker und der andere präsidiert jetzt wieder über die klassischen Medien. Ich glaube aber, dass es keine Trennung im Streite ist oder sowas, sondern man macht einfach wieder gemeinsame Sache.
Ist das auch unter kartellrechtlichen Gründen eine Teilung? Also nehmen wir mal an, nun ist es anders gekommen, Holzbrinck hätte sich wieder für die Berliner Zeitung interessiert. Hätte dann Dieter von Holzbrinck die Berliner Zeitung kaufen können? Nachdem das Bundeskartellamt das ja vor 3, 4, 5 Jahren untersagt hatte und man erst den Tagesspiegel veräußerte und dann Strohmann-Geschäft witterte und wieder zurückkaufen musste.
Nein, zum einen sind die beide immer noch eine Familie, auch wenn sie nur Halbbrüder sind. Und zum anderen würde da ja auch an der Konstellation, die damals das Kartellamt hier in Berlin verboten hat, nichts verändert. Denn damals ging es ja eben auch um Tagesspiegel und Berliner Zeitung. Und die finden ja jetzt beide oder fänden dann ja beide wieder unter der Fuchtel von Dieter von Holzbrinck statt. Sodass da eigentlich nicht dran zu denken ist, nein.
Und für die Leser ändert sich wahrscheinlich nichts.
Ich glaube, für die Leser könnte sich schon was ändern, und zwar beim Tagesspiegel. Man hat ja doch beim Tagesspiegel immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, da ging nach dem Weggang von Giovanni Di Lorenzo zur Zeit so ein wenig die Puste aus. Natürlich auch dadurch begünstigt, dass die Berliner Zeitung in so schweres Fahrwasser geriet, wir redeten ja gerade drüber, und eben auch nicht mehr so stark präsent war. Und da hat man sich offensichtlich auch beim Tagesspiegel so ein bisschen zurückgelehnt. Und jetzt gibt es schon die Hoffnung, da Dieter von Holzbrinck durchaus sich ja selber auch als Verleger sieht, selber sagt, seine angenehmste Zeit sei die gewesen, als er bei der Verlagsgruppe Handelsblatt tatsächlich so in einer verlegerischen Position tätig war. Da gibt es also jetzt beim Tagesspiegel durchaus auch die Hoffnung im Kollegenkreis, dass man da jetzt also auch wieder nach vorne marschiert. Und ich stelle mir das ganz spannend vor, denn sowohl Berliner Zeitung als auch Tagesspiegel jetzt mit neuem Drive hier im Berliner Markt, das ist spannend und das kann für die Berliner Zeitungsleserinnen und Leser eigentlich nur gut sein.
Kann man von einer Renaissance der Verleger sprechen anhand dieser beiden Beispiele oder ist das eine sehr kühne These?
Naja, Renaissance der Verleger vielleicht insoweit, als dass das hier, glaube ich, nochmal genau unterstreicht. Zeitungen oder Medienbetriebe insgesamt sind keine Wurstfabrik. Was Herr Montgomery wollte, er äußert sich ja jetzt morgen und übermorgen im Spiegel ziemlich beleidigt, als beleidigte Leberwurst sozusagen, dass man ihn hier im deutschen Markt so unfair behandelt habe. Was er also wollte, möglichst Renditen aus einem Zeitungsunternehmen rausziehen, ohne Rücksicht auf Verluste, das hat nicht funktioniert. Und jetzt haben wir sowohl mit Dieter von Holzbrinck als auch mit den Dumonts eigentlich tatsächlich eben Zeitungsunternehmer, die natürlich das Unternehmerische nicht hinten anstellen, die Zahlen müssen stimmen, das ist auch bei denen so, die aber natürlich eher um diese Besonderheit des Zeitungsgeschäfts wissen und vielleicht dann doch Qualität etwas höher bewerten als die bloße Rendite.
So, wir werden gleich ein bisschen spekulieren, wie sich die Printbranche entwickeln wird, ob denn da eher Kulturpessimismus angebracht ist oder Hoffnung. Dazu gleich.
Music is power. Sometimes I won't hear
Sie hören den Rundfunk Berlin-Brandenburg mit seiner Welle Radio 1 und dem Medienmagazin. Heute mit einem kleinen Printgipfel. Zufällig aneinandergereiht. Natürlich, einige Perlen haben wir schon vorgestellt. Die andere letzte Perle ist das 61. Forum Pariser Platz in Berlin. Da ging es eigentlich um die Frage, wie viel Medien braucht der Bürger? Und es diskutierten zum Beispiel Kurt Beck, Peter Budgust, Matthias Müller von Blumenkron, Helmut Markwort, Jürgen Dötz, Ernst Ehlitz. Das sind alles Medien-Elite-Vertreter, die Sie auch hier schon öfter im Medienmagazin gehört haben. Hören wir doch mal, was Helmut Markwort zu sagen hat, der ein kleines Horrorszenario gemalt hat.
Die Tageszeitungen, deren Monopol ich schon beklagt habe, haben insgesamt in den letzten 10, 15 Jahren 20% ihrer Auflage verloren. Frau Professor Köcher vom Allensbacher Meinungsforschungsinstitut hat auf den Mainzer Tagen der Fernsehkritik dargelegt, dass die Menschen unter 30 kaum noch Tageszeitungen lesen. Immer weniger. Früher hat man die Tageszeitung vererbt. Ja? Und gleichzeitig beobachte ich, dass die jungen Menschen, auf die man immer setzt, die Jugend, das wird alles retten, am wenigsten wählen geht. Da sehe ich große Zusammenhänge. Und überlege mir, woran das liegt, was wir da tun können, dass oberflächliche Medien die beeinflussen. Der Kampf der Politiker geht ja auch um so 50% der Leute, die sich gar nicht für Politik interessieren, die keine Tageszeitung lesen, die um Tagesschau heute, um Phoenix, Arte, Dreisat herumzeppen, von einem Dschungelcamp zum anderen und gucken, wie Leute Insekten fressen oder auch die ARD und ZDF bringen, Frauenboxkämpfe. Also man kann ja wunderbar um Informationen herumkommen. Ich weiß keine Lösung, aber ich sehe da einen Zusammenhang, dass die relevante Information, auch der Zeitung, ich kämpfe jetzt für die Tageszeitung, gar nicht für unsere Blätter, sind ja ganz gut im Markt, aber die Tageszeitung, die immer mehr verliert, die bietet eine Mischung an von Redakteuren, die sich in allen Ressorts Gedanken gemacht haben, haben das zusammengestellt. Und wenn ich die abonniert habe oder kaufe sie, werde ich überrascht. Das ist wie eine Wundertüte mit vielen Dingen. Im Online, was ich auch nutze, das ist natürlich ein Blitzmedium, schnell, manchmal oberflächlich, manchmal auch tiefgründig. Aber da finde ich ja nur, was ich suche. In der Frankfurter Allgemeinen, wenn ich die mal nenne, als Prototyp einer guten Tageszeitung, deren Umfang immer mehr zurückgeht und wo ich immer mehr Todesanzeigen als Geschäftsanzeigen sehe, was man mit Sorgen erfüllen muss. Nicht nur, weil jeder, der da tot bekannt gegeben wird, auch ein Abonnent ist, der gestorben ist, sondern weil die Wirtschaftlichkeit dieser Zeitung gefährdet wird. Da sehe ich ein riesiges Problem, dass die breite Information in der Kommunalpolitik, in der Nationalpolitik zurückgeht für Leute, die sich irgendwas zusammensuchen.
Der Spiegel-Chefredakteur Matthias Müller von Blumenkron widersprach Helmut Markwort. Das verwundert nicht, weil das sind ja Konkurrenzblätter, aber in dem Fall waren die Argumente gar nicht mal so unüberzeugend, wenn ich das mal so sagen darf, weil die Zahlen von Spiegel Online und Spiegel Print liegen so bei 10 Millionen etwa. Und Matthias Müller von Blumenkron sagte, also er kann sich überhaupt nicht beklagen, dass hier die Demokratie gefährdet sei. Ich habe einfach nochmal nachgefragt und ihn auch mit der These konfrontiert, ob denn Demokratie nur etwas wert ist, wenn sie auf dem Papier erscheint.
Nein, überhaupt nicht. Deswegen verstehe ich auch die Sorgen und die Untergangsvision nicht. Wir haben hier eine ganz eigenartige Stimmung im Moment. Manche Kollegen, da hat man den Eindruck, die haben den einzigen Ehrgeiz, sich selber und ihr Medium so schnell wie möglich ins Auszuschreiben. Wir stellen fest, dass die Leute extrem interessiert sind. Wir haben Auflagen, die wunderbar sind im Printbereich. Wir haben Klickzahlen, die gigantisch sind im Online-Bereich. Beides ergänzt sich hervorragend. Das sind zwei völlig unterschiedliche Medien, aber mit dem gleichen Qualitätsanspruch, mit dem gleichen politischen und ökonomischen und wirtschaftlichen Schwerpunkt in der Berichterstattung. Der Leser sieht das, kann auch differenzieren. Er kauft den Spiegel auf Papier, weil er weiß, da kriegt er die ganz ausführlichen Analysen, die tollen Interviews, die einzigartigen Reportagen und er kriegt das schnelle Medium für die tagesaktuellen Informationen, wo er mehrmals am Tag ist und sich informiert. Da, wie gesagt, ist es uns, wie ich es auch auf dem Podium gesagt habe, ist es uns gelungen, die Leserzahl für die Marke Spiegel innerhalb der vergangenen Jahre von 5, 6 auf 10 Millionen zu steigern. So viele Leser hatten wir Spiegel-Journalisten noch nie. Und das finden wir gut und deswegen sehe ich auch keinen Grund zur Klage. Wir haben sehr viele junge Leser, die Spiegel-Online-Leserschaft ist im Schnitt 10 Jahre jünger. Sehr viele Studenten dabei und kein Grund zur Klage.
Auch nicht, wenn der Spiegel irgendwann mal nicht mehr auf Papier erscheint?
Ja,
und die Leserzahl so bleibt meinetwegen?
Aber das ist ja eine absurde Vision. Also im Moment haben wir eine sehr hohe Auflage. Wir haben keine Kurve nach unten. Also wir sehen eigentlich noch kein Ende des Papierspiegels. Warum auch?
Na, zum Beispiel, weil der Holzpreis steigt durch die Wirtschaftskrise. Vielleicht, weil die Transportkosten steigen, um diesen Spiegel zu den Lesern zu bringen. Und dann gibt es ja nun den Blick in die USA, wo auch jetzt ein Trend sichtbar ist, dass dort die Papierzeitungen verschwinden.
Ja. Die amerikanische Landschaft ist anders. Amerika ist ein riesiges Land und es ist deswegen das Online-Land par excellence. Die haben eine relativ schlechte Vertriebsstruktur. Hier bei uns, gehen Sie in eine Tankstelle, gehen Sie in den Supermarkt, überall haben Sie riesige Regale mit allen wichtigen Medien. Wir haben also eine ganz andere Vertriebsstruktur für den klassischen Printmarkt und das kommt uns zugute. Das ist also im Prinzip haben wir in ganz Deutschland die Vertriebsdichte, die es in New York City gibt.
Das ist die eine Argumentation, aber was sagen Sie zu den steigenden Papierpreisen, die werden steigen. Das wird mal so eine Währung sein wie Gold.
Wie Gold. Also die gehen rauf, die gehen wieder runter. Dann gibt es
der Goldpreis ja auch.
Gibt es sparsame Papierformen. Also damit sind wir bisher immer zurechtgekommen. Tageszeitungen, also Papier als Informationsträger gibt es schon seit Jahrhunderten. Mhm. Die Preise, wie gesagt, sind hoch und runter gegangen. Es wurde mal schwieriger und mal weniger schwierig. Also das ist das geringste Problem.
Also dem Spiegel geht's gut. Was ich nicht begreife, ist, dass Sie meinen, ARD und ZDF dürften an der elektronischen Verbreitung ihrer Programme im Netz nicht so teilnehmen, wie Sie es selbst wollen, die Kollegen von ARD und ZDF.
So habe ich das nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, dass wir genauso wie wir im Print und im privaten Print und im privaten Fernsehbereich haben wir das Kartellamt. Das Kartellamt achtet sehr intensiv darauf, dass wir keine Wettbewerbsverzerrungen haben. Ja, wir wollen keine Übermacht von Springer und so weiter. Das Kartellamt hat darauf geachtet, hat bestimmte Übernahmen untersagt. Genauso möchte ich im digitalen Bereich keine Übermacht der Öffentlich-Rechtlichen haben. Wir sehen gerade, wie stark im öffentlich-rechtlichen Bereich der Einfluss von Politik ist. Ich möchte keine politisch gesteuerten Sender, die dazu auch noch die Übermacht haben, auf der großen digitalen Informationsplattform.
Wenn es aber eine gesellschaftliche Übereinkunft gibt, und das ist ja die Übereinkunft, dass es überhaupt öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, ja, dass der sich verbreiten darf, da wo die Hörer und Zuschauer sind, dann weiß ich gar nicht, Sie sind ja auch nicht gegen Schulen oder gegen Steuerfinanzierung von Straßen.
Sie missverstehen mich. Ich habe nichts gegen die öffentlich-rechtliche Konkurrenz. Ich möchte nur einen fairen Wettbewerb haben. Ja, ich möchte
nicht. Aber wirtschaftlich, also kulturellen Wettbewerb, den publizistischen scheuen Sie nicht?
Nein, überhaupt nicht. Wir sind ja ständig schon im Wettbewerb und ich glaube, wir stehen sehr gut da. Die privaten Medien stehen sehr gut im Vergleich zu den öffentlich-rechtlichen Medien da. Wer hat denn, ich meine, gucken wir die letzten Dekaden zurück, wer hat denn die entscheidenden Skandale, die entscheidenden Missstände hier in der Republik aufgedeckt? Das waren noch nicht die Öffentlich-Rechtlichen. Das waren alles, zu einem ganz großen Teil, waren es die privaten Medien.
Das war Matthias Müller von Blumkron, Chef des Spiegel, ehemals Spiegel Online. Steffen Grimberg, eine neue Währung. Wer ist am investigativsten? Und der hat dann auch sich sozusagen die Fahne des Ruhmes anzuheften?
Naja, also man muss sagen, der investigative Journalismus hat vielleicht sogar in den letzten Jahren auch beim Spiegel ein bisschen nachgelassen. Unter Müller von Blumenkron soll das ja jetzt wieder anders werden. Ich glaube also, mit solchen Vergleichen kommt man nicht wirklich weiter.
Ja, aber vielleicht dann doch mit der These, dass Print an Bedeutung verliert, also Papier, und dass das Internet dann doch wahrscheinlich der Kampfplatz der Zukunft sein wird und deswegen auch vielleicht diese Nervosität und Aufgeregtheit?
Ja, natürlich, weil da ja eben das gilt, was ich vorhin schon mal kurz angerissen habe. Man kann im Internet wunderbare Dinge machen, man kann im Internet natürlich auch hervorragenden Qualitätsjournalismus machen, no doubt about it. Nur, wie finanzieren wir ihn? Das ist eine ganz große Gretchenfrage, die bislang noch niemand beantworten konnte. Und bislang ist es eben tatsächlich so, dass Geld wird im Moment noch mit den klassischen Printmedien verdient. Ich bin da übrigens auch gar nicht so pessimistisch, dass für die jetzt das Spiel schon völlig ausgespielt sein soll. Ich sagte ja schon vorhin, Zeitungen bekommen, und das kann man schon seit Jahrzehnten sehen, eben auch eine neue Rolle zugewiesen. Sie sind eben jetzt eher für das etwas langsamere, hintergründigere, gründlichere Geschäft. Das mag vielleicht auch erklären, warum sie, insoweit stimmt natürlich auch die These von Müller von Blumenkron, ohnehin vielleicht die Medien Medien sind, wo die große investigative Hintergrundrecherche traditionell am besten aufgehoben ist.
Wie Kurt Beck, der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und auch der Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder diesen kleinen Streit zwischen Fokus und Spiegel bewertet, können Sie im Podcast hören, dieses Medienmagazins dann wieder zu den üblichen Zeiten über Twitter angemeldet. Bei Ihnen über twitter.com/Medienmagazin. Das war das Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 28. März. Zu Gast im Studio war Steffen Grimberg. Er ist Medienjournalist der taz. Die taz feiert demnächst 30 Jahre. Da werden wir dann bestimmt auch noch die ein oder andere Frage stellen in Richtung, wird es denn die taz die nächsten 30 Jahre schaffen? Erstmal vielen Dank bis hierhin.
Aber immer.
Ja, hier geht's jetzt gleich weiter mit der Dancehall. Und denken Sie daran...
Blaumusik.
Ja, da ist er nochmal, der Kurt Beck.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Das war's. Tschüss. Das Tschüss galt natürlich den Live-Hörern. Sie im Podcast können, wie angekündigt, Kurt Beck hören mit einer Reaktion auf diesen Widerspruch einerseits Helmut Markworts Klage, dass die Tageszeitungsleser schwinden und damit die Demokratie gefährdet sei. Auf der anderen Seite die wachsenden Leserzahlen der Marke Spiegel.
Da muss ich relativieren. Da sind natürlich auch wirtschaftliche und Konkurrenzinteressen mit dabei, die solche Aussagen mitbestimmen. Und solange wir eben doch die Fähigkeit haben, und die ist doch gegeben, dass auch Printmedien sich im elektronischen Bereich bewegen, dass sie also durch die Digitalisierung nicht abgeschnitten werden, auf einem absterbenden Ast sozusagen sitzen, ist, glaube ich, die Offenheit da. Diese gleiche Offenheit reklamiere ich auch für öffentlich-rechtliche Fernseh- und Hörfunkanstalten, dass sie eben auch diesen Weg gehen können und nicht auf einem absterbenden Ast sitzen. Und insoweit bin ich nicht so skeptisch. Ich glaube im Übrigen, dass es, was die Printmedien angeht, so bleiben wird, wie es auch früher immer war. Neue Medien haben zunächst mal einen gewissen Hype, dann kriegen sie Normalitätswert. Und die klassischen Medien haben und behalten ihre Chance, auch wenn sie kämpfen müssen. Das ist ganz ohne Frage so.
Aber in den USA hört man jetzt schon Meldungen von zeitungsfreien Städten. Macht Sie das nicht dennoch sorgenvoll, dass vielleicht dieser Satz, der bisher immer galt, dass ein neues Medium nicht das andere tötet, vielleicht doch hier mal seine Gültigkeit verloren hat?
Natürlich muss man aufmerksam beobachten, was da läuft. Aber ich sehe auf der anderen Seite auch, dass wir ja versuchen, gegenzusteuern. Wir geben Millionenbeträge in jedem Land aus, um Medienpädagogik nach vorne zu bringen, um Kinder, um Jugendliche auch auf die unterschiedlichen Informationswege vorzubereiten, kritisch damit umzugehen, aber sich eben auch die Kraft zu erhalten, den längeren Text noch wahrzunehmen, die ausführlichere Sendung wahrzunehmen, nicht nur das kurze Wort. Also es gibt Maßnahmen gegenzusteuern. Inwieweit dies in den USA so ist, kann ich nicht überschauen, aber bei uns gibt es diesen Versuch und ich glaube, er ist auch geboten, denn Informationen wahrnehmen, Vielfalt der Informationen zur Verfügung haben, ist Basis jeder demokratischen Entscheidung.
Aber muss sie auf Papier gedruckt sein, die Information? Ist es nicht ein natürlicher Lauf der Medien? Es gibt ja auch kaum noch Petroleumlampen.
Naja gut, das ist doch, glaube ich, nicht das Gleiche, denn es ist doch ein Unterschied, ob man eben vor einem Bildschirm sitzt oder ob man eine Zeitung mitnehmen kann an alle möglichen Orte in einer Wohnung, aber auch eben in den Zug oder ins Flugzeug und dass man eben auch mal eine Seite rausreißen kann, sie sich einstecken kann und dann später gründlich nachlesen. Wer guckt schon die Seiten von vor 10 Tagen im Internet nochmal an? Das ist sehr, sehr selten, wenn man nicht gerade gezielt recherchiert. Also insoweit, ich wäre da nicht so skeptisch. Und ich glaube, wenn wir von einer Mediengesellschaft reden, die wir ja auch sind, dann wird eben die Zahl der Medien, die genutzt werden, auch steigen und die Nutzungsintensität steigen, die die Leute zur Verfügung haben. Und darauf muss man setzen und Geschäftsmodelle aufbauen.
Nun hat ja die Politik gerade beim Rahmensetzen jetzt, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anbelangt, ja die Grenzen festgestellt, als Sie sind selber im ZDF-Verwaltungsrat
der Vorsitzende, es von der Öffentlichkeit sehr sensibel registriert wurde, wie hineinregiert wird, zum Beispiel durch Roland Koch auf eine Chefredakteursplanstelle. Muss die Politik sich nochmal neu überlegen, wie viel Politik tatsächlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk verträgt, oder sehen Sie das mehr oder weniger nur als kleinen Amplitudenausschlag, als Irrläufer?
Das ist zweifellos ein Irrläufer und zweifellos nach meiner festen Beurteilung auch eine Überschreitung der klar abgesteckten Grenzen. Insoweit ist die Kritik, auch die öffentliche Kritik, aus meiner Sicht völlig gerechtfertigt. Ich hoffe, dass man sich da wieder auf ein vernünftiges Maß an Verantwortung beschränken wird in der Zukunft. Aber insgesamt glaube ich, dass die Politik ihre Verantwortung wahrnimmt. Ich bin Vorsitzender der Rundfunkkommission der Länder und insoweit für diese Rahmenfindung, die dann politisch unter 16 Ländern auch abgestimmt werden muss, zuständig. Und wir haben gerade mit dem 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der gerade durch die Länderparlamente geht, die Entwicklung in der digitalen Welt, glaube ich, in einer doch beachtlichen Weise eingefangen, das mit europäischem Recht in Einklang gebracht, unser duales System abgebildet. Und insoweit denke ich, die Politik kann schon sagen, dass sie ihrer Aufgabe gerecht wird.
Radio 1, nur für Erwachsene.